Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Sie kann dissen und ihren Diss mit sozialwissenschaftlichen Erhebungen belegen. In ihren Texten geht es um queere und feministische Themen. Sie selbst nennt sich Berufsaktivistin. Zu Gast bei Johnny Häuslers Flux FM Spreeblick die Berliner Rapperin Suki. Mit einem Graffiti auf ihrer Federtasche fängt alles an. Ihr gefallen die Form und die Ästhetik des Schriftzugs. Als sie dann mitbekommt, dass es sowas wie Rap gibt, beginnt sie gleich mal selbst damit. Seit 2003 ist sie in der Berliner Hip-Hop-Szene aktiv, anfangs noch mit der Crew Profi-Rap. Sie studiert Gender Studies und germanistische Linguistik an der Humboldt-Universität und unterbricht ihre Promotionen, um sich auf die Musik zu konzentrieren. 2006 bringt sie ihr Debütalbum Kopf, Herz, Arsch raus. In ihren Texten stellt sie sich gegen Homophobie und Rassismus, außerdem ist sie Teil der Smash-Homophobia-Bewegung. Die Berliner Rapperin Suki, heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr und danach nochmal alles zum Nachhören, ganz in Ruhe, wo und wann immer ihr wollt, aus dem Internet. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich auf Suki heute. Da kommt Suki wie gerufen und hier ist sie. Tachchen. Schön, dich zu sehen.
Ja.
Eine, es gibt jetzt so nach über 200 Sendungen gibt's hier so ein paar Gäste, die ich gerne zum zweiten Mal begrüße. Dazu gehörst du auch.
Yay.
Und es gibt auch einen Grund. Es gibt nämlich ein neues Album.
Jawohl.
Mortem und Make-up heißt es. Musst du natürlich ein bisschen, musst du ein bisschen was zu sagen.
Ja, es geht ja um, also ich bin ja im Allgemeinen und im Speziellen sehr auf diese Polit-Themen festgelegt und bin es auch gerne. Ich entschuldige mich übrigens fürs Stimmchen. Ich finde es auch ein bisschen schön, muss ich sagen, aber es ist vielleicht ungewohnt.
Ich finde, es klingt gut.
Okay, gut, wir nehmen das einfach so, wie es ist. Genau, so ein bisschen auf das ganze Polit-Thema festgelegt und ich bin es auch gern. Aber trotzdem frage ich mich so als Mensch jenseits von Bühnen des Öfteren, gibt es auch noch ein Leben jenseits der Politik? Mhm. Und das Leben ist natürlich so, das ist so groß und trivial und gleichzeitig total hochtrabend und völlig banal und alle kennst und alle stecken mittendrin und es fängt irgendwann an und du lebst halt ein paar Jahrzehnte und dann ist vorbei, fertig ist die Maus so. Und ich habe in den letzten Jahren, in den letzten 2-3 Jahren viel mit dem Tod auch zu tun gehabt und habe gemerkt, dass es hilft nichts drum rumzudenken. So, niemand will sich damit befassen, das ist unangenehm, alle haben Angst. So, wenn jemand stirbt, trauern die Leute meistens eher um sich selber als um die Verstorbenen und so weiter. Und ich dachte, das muss jetzt her, das Todesthema muss ran, ich finde das wichtig. Und deswegen ist Mortem als so Gleichzeitigkeit von etwas Politischem und etwas Unpolitischem, weil es betrifft alle Menschen, ungeachtet ihrer politischen Situiertheit, ihrer politischen Haltung und so weiter. Andererseits kann auch der Tod eine politische Ebene haben, je nachdem unter welchen, ob du jetzt irgendwo an der Front niedergeschossen wirst oder ob du einfach sacht dahin schläfst. Ja, das ist natürlich ein großer Unterschied. Und Make-up ist wieder so dieses Gegensatzpaar, also da wiederholt sich das so ein bisschen, weil auch da irgendwie so eine Trivialität reingedacht wird, im Gegensatz zum Beispiel zum großen Tod, zu dem großen philosophischen Thema. Und das ist so ein bisschen, Leute malen sich bunt, fertig. Ja, es ist so irgendwie auch so, wenn man so einmal bei YouTube quer rumguckt, dann hast du halt diese ganzen Beauty-Bloggerinnen, wo man auch denkt, ja krass, ihr könnt ja sonst gar nichts. Aber das ist halt Bullshit, so, weil es kann trotzdem eine Leidenschaft sein, die eine Berechtigung hat. So. Und nur weil sich jemand bunt anmalt, heißt noch lange nicht, dass sie sonst nichts auf dem Kasten hat. Ja.
Und da gibt es auch Unterschiede tatsächlich. Also es gibt die, wo man so denkt, boah, das ist mir jetzt echt so ein bisschen einfach nur, weiß ich nicht, macht euch schön oder so. Und dann gibt's aber auch Leute, die da, wo es echt eine Kunstform ist. Also weiß ich nicht, selbst wenn es ins Cosplay reingeht oder so, wenn die sagen, jetzt ich will jetzt aussehen wie ein Manga-Charakter oder so. Finde ich total crazy.
Aber dennoch, ist also Leute identifizieren sich damit und das schadet auch niemandem so. Mhm. Und auch da ist aber, das ist so die eine triviale, irgendwie ästhetisch besetzte Variante, aber auch auf der anderen Seite kann natürlich Make-up auch ein hochgradig politischer Akt sein. Also Body Politics sind das ja eh, ja. Also je nachdem, wie du die Haare schneidest oder wie du, was dein Körper mitbringt, wie der aussieht, wie der gelesen wird, wie du dich darin einrichtest und wohlfühlst. Und Make-up kann natürlich auch, also gerade so mit der Vergrößerung oder der stärkeren Sichtbarkeit von diesen ganzen Trans-Themen auch eine total wichtige Bedeutung haben, dass Leute irgendwie, wenn sich Leute einen Bartschatten schminken zum Beispiel, in ihrer Umgebung unter Umständen eher in Ruhe gelassen werden, weil sie dann eher als Mann passen zum Beispiel. Oder andersrum, dass sich halt Transfrauen irgendwie auch noch mehr in so eine weibliche Ästhetik oder so reinschminken können, wenn sie es denn wollen, um einfach im schlimmsten Fall oder im besten Fall, so gesehen im schlimmsten Fall in Bezug auf die Umstände, zu überleben. Ja. So, und das deswegen, also sowohl Also einerseits ist das Gegensatzpaar irgendwie Trivialität und irgendwie tiefste Ernsthaftigkeit zwischen Make-up und Tod. Und andererseits haben beide Aspekte eben auch jeweils diese große philosophische und politische und ansonsten total banale Konnotation. So, das war irgendwie das große Feld, was ich versucht habe, da aufzuspannen.
Was auch tatsächlich auf dem Album dann hörbar ist. Du hast, das gibt einige Kollaboration auf dem Album. Von einer hören wir jetzt sofort am Anfang hier in dieser Sendung, You Only Die Once. Zusammen mit hier von Zugezogen Maskulin.
Grimm 104.
Genau, Grimm 104. Und das hören wir jetzt erstmal. Mhm. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. wie ihr wisst, in dieser Sendung können die Gäste immer Musik mitbringen, die sie gerne hören würden. Oder tun sich ganz viele Leute übrigens richtig schwer mit, ne, weil sie so denken, das ist dieses 10 Songs für die Insel-Thema oder so, muss es aber gar nicht. Supertramp, echt?
Ich habe das irgendwie so intuitiv gepickt, weil das, cool, das Kindheitsthema ist, spielt ja eine große Rolle auf der Platte. Und ja, das ist auf jeden Fall so ein Song, den ich aus meiner Kindheit irgendwie total kenne und mit meinem Fantasie-Englisch.
Was hast du verstanden? Gibt es da so Klassiker?
Nee, ich kann das jetzt im Einzelnen nicht mehr rausziehen. Ich weiß nur noch, dass das irgendwie, also dass dieser Song im Speziellen irgendwie mit diesen vielen Wiederholungen und sozusagen nahen, also diesem quasi Alliterativen irgendwie immer eine Faszination war und ich halt überhaupt nicht eingestiegen bin, irgendwie inhaltlich. Meine Eltern sprechen auch kein Englisch, so weil die aus dem Osten kommen und Russisch gelernt haben. So, deswegen konnte ich auch nirgendwo so richtig nachfragen. Und trotzdem war das voll das Ding. Und ich saß kürzlich irgendwie auch, als wir von einem Gig kamen im Auto und dieser Song lief im Radio und ich hatte so einen mega Flashback irgendwie. Und so, war plötzlich 6 Jahre alt oder so.
Super.
Und dachte, das muss nochmal her, das Stück. Und habe es mir dann nochmal angeguckt und fand es dann ganz interessant tatsächlich.
Also so diese Alliterationen in dem Song sind tatsächlich ja sehr Hip-Hop-like, das stimmt. Wahrscheinlich da schon die Liebe für gebrannt, für die Sprache oder den Umgang mit der Sprache. Ich muss ja zugeben, dass ich Supertramp 2 oder sogar 3-mal live gesehen habe. Und das war eigentlich schon so in der Punk-Phase. Irgendwie fand ich sie aber trotzdem noch gut oder so. mit so gefälschten Tickets, muss ich leider zugeben. Ich glaube, das ist verjährt jetzt. Da irgendwie reingeschummelt, das ging da damals noch.
Noch ohne Foto. Photoshop, aber...
Ja, ohne Photoshop, bei einem Konzert war es so, dass wir, das ging dann ja wenige Jahre später auch nicht mehr, aber wir hatten, du musstest halt nach runtergeschmissenen Tickets suchen. Das heißt, bist so im Eingangsbereich, ich glaube, das war Deutschlandhalle damals, und hast halt ein Ticket gesucht, wo was schon abgerissen war, was die Leute dann weggeschmissen haben und es ist weggeweht und dann musstest du den Abriss noch finden. Und die hat man dann mit so Sekundenklebern. So um die Ecke bei der Deutschlandhalle zusammengeklebt. Ich meine, das darf man ja eigentlich gar nicht öffentlich erzählen. Und dann musste man versuchen, so einen Pulk von Leuten zu finden, dass man sich so durchdrängelt und so Abriss und so. Aber heutzutage dürfen die Tickets ja nicht mehr auf den Boden geschmissen werden. So. Wir hatten ja kein Geld.
Kriminelle Energie im Hause Häusler.
Für Konzerte schon, leider, muss ich zugeben.
Ja, hast du auch schon mal, bist auch so über oder unter Zäune hindurch und sowas alles. Klofenster.
Schlimmer. Über Dächer. Ich darf es nicht erzählen. Aber immerhin, ich habe dann so, doch seit ich 14, 15 war, echt so 2-3 Gigs pro Woche gesehen.
Wow.
Das war schon, ich war echt total verrückt nach diesen Live-Gigs. Und das konnte man sich natürlich nicht leisten. Deswegen bin ich dann später zum Radio gegangen, damit man ab und zu eingeladen wird. Damit man sich nicht mehr in die Illegalität bewegt. Weißt du, die Beschaffungskriminalität bei Konzerten ist ja dann doch groß.
Egal. Gästeliste wird dann irgendwann Standard in dem Business. Was ist denn mit Ticket kaufen? Ich kenne doch irgendjemand, der eine Gästeliste ist. +5.
+5, genau. Kann ich meine Freunde mitbringen?
Alle.
Wir wollen aber über dich reden.
Ja, machen wir
viel
das.
Wichtiger. Guck mal, jetzt als nächstes hier nämlich auch eine Lady, die leider nicht mehr unter uns weilt.
Die ich noch gesehen habe.
Siehst du, und die habe ich verpasst. Mhm. Damn, Amy Winehouse, um die geht's.
Tempodrom.
Es gibt so dieses Hip-Hop-Stilmittel irgendwie, das Rappen in den Strophen sozusagen und dann aber doch gesungene Chorus, Refrains, wie immer man das nennen will, damit spielst du schon auch auf dem Album.
Ja, ich habe mich so ein bisschen was getraut, ja. Also entweder mit Hilfe von Gästen oder ich habe hier und da versucht, so ein bisschen Melodie über den Rhythmus zu packen. Aber da musste man mich auch sehr stark motivieren und coachen. Ich habe auch ein bisschen Angst vor der Live-Situation. Ich bin wirklich keine gute Sängerin. So. Also ich trau mich das auch einfach nicht.
Aber du hast jetzt auch nicht den Chor dabei oder so?
Also ich habe jetzt insgesamt tatsächlich ein ziemlich tolles Live-Team. So, da bin ich echt stolz drauf. Wenn ich davon kurz erzählen dürfte.
Unbedingt.
Also es gibt mein guter alter Freund Marius, der auch ein paar Beats gemacht hat auf der Platte und seit Jahren schon für mich Beats macht. Der sitzt an den Drums mit mir auf der Bühne. Das ist ja schön. DJ Fresh Flug ist an den Decks. Das heißt, wir sind zu dritt auf der Bühne. Und dann gibt es noch eine Frau am Ton, eine Frau am Licht, eine Frau am Tourmanagement, eine Frau am Merch und TJ ist mein Support. Das heißt, wir sind irgendwie 8 Personen, ein Mann darunter. Das ist erwähnenswert, aber auch ein bisschen egal, weil das einfach irgendwie alles Freundinnen und Freunde sind und wir uns alle so nacheinander gleich, also so mit der Zeit irgendwie so weit professionalisiert haben, dass wir in der Konstellation einfach wirklich so eine Tour zusammenstemmen können. Das ist so fein, ja. Und das halt nicht irgendwie so, kennt irgendjemand für einen Ton und dann nimmst du halt irgendwie mit. Man muss sich erst so irgendwie überhaupt erstmal beschnuppern und wie ist das jetzt eigentlich, sondern das sind alles so Leute, die sich in der einen oder anderen Variante durch die Jahre miteinander bewegt haben, so, und das ist total großartig.
Das hat sich, vielleicht lebt man da in Berlin ja auch in so einer Blase, wie in vielen gesellschaftlichen Themen das ja ist, speziell dann hier so der ganze Kreuzberger Raum und so. Aber ich hatte, also als wir so vor 2 Jahren nochmal ein bisschen getourt sind, irgendwie hatte ich den Eindruck, da hat sich so viel getan, also dass völlig klar ist, der Laden wird hier von Frauen geschmissen oder das Licht macht eine Frau oder so. Das war vor 20, 30 Jahren anders. Da war immer klar, die Technik machen die Männer, so, weißt du. Aber da hatte ich Senado hat sich super viel getan und das ist jetzt alles so bunter Haufen.
Noch nicht ganz. Also wenn man so auf Festivals rumguckt, wie sonst die Crews aufgestellt sind, sind wir auf meinem letzten Sommer krass rausgefallen. Da waren wir sogar noch mit einer Drummerin unterwegs und komplett weibliche Crew. Das war schon, also du siehst halt, die Leute gucken und dann, aha, es wird halt so ein bisschen gewitzelt und dann stellen sie aber fest, dann, du siehst dann trotzdem den Blick zu sich selbst zurück und gucken sie so, ich bin mit Typen unterwegs, naja, wir haben eine Mercherin, so, ja.
Tourmanagerin.
Deswegen, aber es ist, aber es ist im Wandel, ich will nicht meckern, so, es ist auf jeden Fall tatsächlich da und also ich bin da auf jeden Fall auch guter Dinge und ich finde es auch wichtig, das immer zu erwähnen, um einfach daran zu erinnern, dass, weil gerade so Sachen, die halt nicht onstage sind, sind halt total, werden halt ganz oft vergessen so. Und ja, mir ist es wichtig, irgendwie von der Bühne aus nicht nur irgendwie den Leuten, die mit mir an den Instrumenten sind oder an dem Mikrofon zu danken, sondern auch wirklich irgendwie Raum dafür zu geben, zu erwähnen, okay, ist es Moni am Licht, ist es Janine am Ton und so weiter. So, das ist schon keine Selbstverständlichkeit so.
Komm, wir hören mal Amy. Amy Winehouse, Back to Black. Mitgebracht, ausgesucht, gewünscht von Zuki, die zu Gast hier ist. Mortem und Make-up, so heißt das neue Album von Zuki, die hier zu Gast ist bei Flux FM Spreeblick. Und das war Queer.
Ich spreche es, ich fleckiere das in Deutsch. Ich sage queere Tiere.
Queere Tiere.
Ja, ich habe es mir einfach gemacht.
Ja, es klingt ja dann auch besser mit den Tieren.
Queere Tiere.
Queere Tiere. Und das Video ist ganz, ganz frisch. Ich habe es noch nicht gesehen.
Ja, dann hol das bitte nach.
Ja, ich hol das natürlich nach.
Es ist wirklich sehr schön. Wir haben versucht, so eine Mischung hinzukriegen aus politisch, bisschen kinky und auch süß.
Das ist eine interessante Mischung. Bisschen kinky und auch süß.
Ja, was ist so? Ich dachte, es gibt viele sexuelle Referenzen ja auch in dem Song, aber es hat halt überhaupt keinen pornografischen Touch. Das heißt, du kannst es problemlos mit deinem 5-jährigen Kind gucken. Das wird das total niedlich finden und halt die kleinen Bewegungen mitunter nicht als solche so stark wahrnehmen. Okay. Aber es gibt auf jeden Fall Sex im Video.
Jetzt bin ich natürlich neugierig, aber wozu diese Radiosendung sich nicht eignet, dass ich jetzt hier YouTube anschmeiße oder so. Nein, wir haben ja auch, ich halte ja diese Sendung auch Google frei, obwohl hier stehen 3 Monitore rum. Ja, ich sitze hier so ein bisschen, ich komme mir manchmal vor wie bei Matrix. Und hier sind 3 Monitore. Wir könnten alles immer sofort googeln und so, aber ich finde es ja auch immer spannend, dieses gefährliche Halbwissen, dass man eben nicht googelt, sondern dass sich Gast und meine Person oft ganz unsicher sind, wie das jetzt wirklich heißt oder so. Oder dass ich jetzt nicht sofort das Video nachgucke. Das könnt ihr natürlich zu Hause machen. Ihr könnt parallel zum Beispiel diese Sendung hören und euch das neue Suki-Video angucken. Und dann mal gucken, wie diese Mischung aus kinky und niedlich.
Und politisch.
Und politisch.
Ja.
Funktioniert. Politik sowieso, du hast schon gesagt, irgendwie das ist so ein bisschen Segen und Fluch, ne?
Jop.
Ja.
Aber ist okay. Also ich meine,
ich finde auch, es gibt Schlimmeres.
Besser als nur Fluch.
Genau. Nein, aber die Themen, mit denen du dich beschäftigst, die sind natürlich auf diesem Album auch drauf. Es ist schon eher so ein, naja, also es geht ums Leben. In diesem, obwohl Mortem drin vorkommt und natürlich auch um den Tod geht, aber es geht schon auch so ums Aufwachsen.
Der Tod ist ja auch Teil des Lebens. Und es geht viel um Kindheit, das stimmt tatsächlich. Ja.
So Erinnerungen, also jetzt nicht unbedingt Supertramp, aber so, wie war das mit der Freundin, mit dem Freund, mit dem Aufwachsen und so. Hat das damit zu tun, haben sich deine Texte geändert, seitdem du Mutter bist?
Ein bisschen. Wenn du mit einem Kind lebst, ob das jetzt dein eigenes oder nicht, ist ja wurscht, aber wenn du sozusagen dich verantwortlich fühlst für ein Kind und viel Zeit mit dem verbringst, dann kommst du auch irgendwie in die Situation, dass du deine eigene Geschichte nochmal so durchläufst. Mhm. So, ne? Weil so, bei uns ist jetzt gerade so die Phase, dass so jeder Tag hat das Potenzial, die erste Lebenserinnerung zu werden. Mhm. Und ich erinnere mich an meine ganz genau. So, ich war zweieinhalb ungefähr. Und meine Eltern und ich sind gerade frisch nach im Westen gekommen. Wir haben hier in der Stresemannstraße in so einem Auffanglager gewohnt. Und da war so ein großer Holzschrank. Und aus diesem Holzschrank, da war nichts drin. Wir hatten ja wirklich nichts. Aber es gab diesen Holzschrank. Den leeren großen Holzschrank. Und das, da krabbelte so ein kleiner Ohrenkneifer raus. Und ich war total fasziniert von diesem kleinen Insekt mit dieser merkwürdigen Form und dieser Schere hinten dran. Und dann hieß das auch noch Ohrenkneifer, wie meine Mutter mir berichtete. Und ich mit meinem kleinen Ohr dachte, das muss jetzt wie so ein Ohrring daran und so. Das ist eine total eindrückliche Erinnerung. Das ist meine erste Lebenserinnerung. Der Ohrenkneifer, der aus dem hölzernen, großen, leeren Schrank in dem Auffanglager an der Stresemannstraße in Berlin-Kreuzberg, um die Ecke vom Anhalter Bahnhof
gekrabbelt haben. Was einem aber auch zeigt, dass man diese Erinnerungen, wir sind ja als Eltern manchmal so geneigt, irgendwie genau das alles so wahnsinnig ernst zu nehmen. Und am liebsten würden wir dafür sorgen, dass diese ersten Erinnerungen die tollsten sind und so. Das ist natürlich Quatsch, weil die Sachen, an die sich unsere Kinder dann am weitesten zurückerinnern können, so Sachen sind, die wir überhaupt nicht bemerkt haben oder die für uns, ja.
Es gibt ja eben auch eine ganz andere Perspektive. Also ich meine allein ja körperlich so, wenn ich mit meinem Kind in einer überfüllten U-Bahn stehe und denke, okay, du bist halt irgendwie die ganze Zeit auf Höhe von deren Ärschen, so, das ist alles schon ziemlich scheiße, ja. Und auch insgesamt, das ist ja erstaunlich, wie wenig eine kindliche Perspektive in dieser Gesellschaft wahrgenommen wird. Für mich schlägt sich das immer in der Formulierung wieder, Kinder sind unsere Zukunft. Was halt total fies ist zu sagen, dieses possessive unsere Zukunft. Mhm. Wir wollen euch irgendwie eingemeinden als wertvolle Teile einer Gesellschaft für irgendwann einmal. Mhm. Dabei leben die ja jetzt schon. Mhm. Also nicht Kinder sind ihre eigene Gegenwart, sondern Kinder sind unsere Zukunft so. Man muss sie irgendwie so hinkonditionieren, dass die in unser System passen. Und ich finde das so schrecklich so, weil das übergeht halt voll viele Jahre und es übergeht halt voll viele Realitäten und Gegenwarten. Und das wurmt mich enorm, ja.
Ich verstehe es total. Ich finde, Politik in der Beziehung ist Riesenthema, immer so ein bisschen unhip, ne? Aber ich finde es auch super wichtig, weil, genau, was ist eigentlich mit der Gegenwart? Und somit, dann hast du noch so diese Ganztagsschulen und so. Das heißt, Kinder verschwinden ja auch aus dem Stadtbild. Mhm. Also, du siehst den ganzen Tag nicht. Die sind halt in der Schule, Ganztagsschule noch, Abendsbetreuung und so, dann nach Hause, vielleicht noch im Sportverein manchmal.
Ja, aber auch da geht es immer darum, dir auf irgendwas vorzubereiten, so, weißt du, damit am Ende irgendwann, wenn sie ins eigentliche Leben beginnt, halt irgendwie erst ab 18, genauso wie auch Sexualität erst ab 18 beginnt, laut Internetpornografie. Das ist halt alles so, das ist alles so unwahr. Mhm. Und, oder auch irgendwie politische Mündigkeit oder so, ja. Also, das ist nicht irgendwie sozusagen ein alternatives, also ich meine, ich bin jetzt nicht der größte Fan irgendwie so des Parlamentarismus, auch weil ich ihn jetzt nicht abschaffen will oder so, aber das mit der Parteienlandschaft, das ist natürlich nochmal ein anderes, schwieriges Thema. Ja. Aber warum gibt es wirklich keine flächendeckenden äquivalenten Strukturen für Kinder und Jugendliche? Mhm. So? Warum müssen die dann erst, und dann kackt halt irgendwie so Parteienpolitik immer darauf ab, irgendwie jetzt plötzlich irgendwie so ein jugendliches Interesse zu rekrutieren und lassen sich irgendwelche Sachen einfallen und instrumentalisieren irgendwelche Menschen, die tatsächlich eine Nähe zu Kindern und Jugendlichen haben und so. Also ich finde das alles, mir ist das alles sehr suspekt. Und deswegen war es mir einfach wichtig, irgendwie auch dieses ganze Kind, also irgendwie in fast jedem Song steckt ja irgendwie eine kindliche Perspektive oder in jedem Song gibt es ein Setting, in dem Kinder stattfinden könnten so. Oder sie sind explizit benannt. Und mir war das wichtig, das reinzuschreiben, auch um dann einfach in der gottverdammten Promophase darüber sprechen zu können, weil mir das wirklich ein Anliegen ist. So. Oder diese Momente, wo Eltern haben es eilig, weil sie irgendwie in ihrem Kapitalismusstress, ja, in der Verwertungslogik, in der sie halt stecken, ihre Kinder an der Hand hinter sich herschleifen, 5 große Schritte machen. Und während dieser 5 großen Schritte müssen die Kinder 20 kleine Schritte machen, halt viel schneller so. Und das dieser ganze Stress überträgt sich ja auch. Und das ist scheiße, wenn man so groß werden muss, weißt du? Mhm. Wann triffst du denn mal jemanden, der sagt, ich habe eine schöne Kindheit gehabt, so uneingeschränkt. Ich hatte wirklich eine tolle Kindheit. Und das ist so bedauernswert, weil einfach, also ich sehe ja irgendwie, wer meiner Generation irgendwie alles Therapiebedarf hat und sich aus irgendeiner Scheiße wieder rausschälen muss, so. Und ich habe jetzt keinen Bock auf so eine kulturpessimistische Nummer von wegen, alles wird immer schlimmer und so weiter. Das sind auch voll viele tolle Entwicklungen. Aber nichtsdestotrotz so geht halt Zeit füreinander flöten. Und ich glaube, das muss man krass aufarbeiten, ja. Dass man einfach sagt, selbst wenn du nicht sagst, okay, meine Eltern haben mich geschlagen oder meine Eltern haben mich verlassen, aber zu sagen, meine Eltern waren nicht präsent, weil die einfach selber so krass mit ihrem eigenen Leben und der Arbeitswelt und so weiter befasst waren, dann ist das auch was, das ist so eine Abwesenheit. Ja. Also ich habe meinen Vater eigentlich nur hinter der Zeitung wahrgenommen. So. Und das bedauere ich total. Also mir fehlen da total viele, ja genau. Ich wünsche mir einfach, dass alle Menschen sozusagen einen schönen Lebensstart haben, um später nicht die restlichen 40 Jahre damit zu beschäftigt zu sein, irgendwie die Scheiße von einst aufzuräumen, die sie halt selber nicht verbockt haben.
Flux FM Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Gegen große Schnauzen hat sie nichts. Schließlich hat sie als Berlinerin selbst eine. Diesmal zu Gast bei Flux FM Spreeblick, Rapperin Suki. Sie selbst nennt sich Berufsaktivistin und will, dass weibliche Rapperinnen nicht mehr eine Ausnahme darstellen. Menschenrechte, Feminismus und Gleichberechtigung stehen auf ihrer Agenda. Rap ist seit über 10 Jahren ihr Sprachrohr. Heteronormativität und Mackertum im Hip-Hop gehen ihr kräftig auf die Nerven. Deshalb gehört sie seit 2012 zur Crew von Tick Tick Boom, die sich gegen homophobe und sexistische Sprache in der Szene einsetzt. Nach ihrem letzten Album Lila Samt von 2014 erscheint am 17. März Mortem und Make-up. Heute zu Gast bei Johnny Häuslers Flux FM Spreeblick die Berliner Rapperin Suki.
Herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit. Flux FM Spreeblick jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr, montags ab 22 Uhr und dann danach nochmal zu hören im Internet. Heute ist Suki zu Gast. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Johnny Häusler. Ist immer die Frage, ne?
Ja, gegenwärtig vor allen Dingen. Also es ist auch ein bisschen eine Falle, dass natürlich sozusagen nur der Bogen, den viele da irgendwie empfinden als Spannung in sich selbst, irgendwie in dieser Zeit, also was irgendwie einerseits so, ich will das alles nicht mehr hören und sehen, ich melde mich bei Facebook ab, ich lese keine Nachrichten mehr, so ist das alles zu doll, ich habe keinen Bock mehr, lass mich alle in Frieden. Und wie wäre da eine konsequente Umsetzung denkbar? Und die Insel ist natürlich nur eine Metapher, so, aber also ich glaube, Leute fragen sich schon, so, also die einfach so, dass so eine Überforderung einsetzt bei ganz vielen. Und der Untergrund wäre, naja, also auch da ist die Frage, haue ich mir jetzt wirklich irgendwie eine Kalaschnikow über die Schulter so und verzichte auf meine bürgerlichen Privilegien. Und dazwischen gilt es natürlich, sich irgendwie einzurichten so und zu gucken, was ist machbar, wo kann ich politisch handlungsfähig bleiben, aber wo kann ich mich auch selbst schützen vor dieser krassen Frequenz und diesen krassen Amplituden von abgefahrenen Dingen, die in dieser globalen Gesellschaft passieren. Ne?
Die wahrscheinlich auch vorher so passiert sind, aber wir haben es nicht so mitgekriegt. Deswegen ist halt dieses Facebook-Beispiel ein sehr gutes.
Ja, total, also, ja.
Und ich hatte auch so Phasen, wo ich dachte, ich muss jetzt nicht, ich hänge ja auch dauernd an diesem Ding und versuche irgendwie alles mitzukriegen. Und aber wenn man dann mal sich die Zeit gibt, wenn man zum Beispiel mal sowas wie Urlaub macht oder so, wie schreibt man das? Und mal so eine Woche irgendwie auch sagt, ey, es ist jetzt, ich kann jetzt auch mal 3 Schritte Abstand nehmen. Das, was wirklich wichtig ist, glaube ich, erreicht einen sowieso und vielleicht dann 2 Tage später, was jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm ist. Aber ich glaube, so eine Entgiftung von News oder so, die ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, das kann man sich eigentlich leisten, weil das für den Seelenfrieden besser ist. Und das dann wieder heißt, dass man sich vielleicht auf so ein paar wirklich wichtige Sachen, wo man sich selber engagieren will und kann und muss oder so, dann konzentrieren kann. Mhm. Ich glaube, so dieser Nachrichtenstrom lenkt auch schon ganz schön ab von vielen anderen Sachen. Also bei mir geht das so. Mhm. Statt irgendwie eine Sache konzentriert durchzuziehen und sich vielleicht dann auf 1 oder 2 Themen zu konzentrieren und die anderen zu überlassen, also das so ein bisschen zu verteilen, ist man in diesem wahnsinnigen Baller drin und denkt, ja, ich muss dies retten, da die Welt, da die Meere und so.
Die Meere. Ja, aber es ist halt schwierig, weil auch immer wieder klarer wird, wie diese Komplexität funktioniert einer globalen Gesellschaft. Ja? Und wie viele Themen da einfach auch schwer voneinander zu lösen sind. So. Du kannst halt sozusagen, wenn man das einfach nur sozusagen als kognitive Verarbeitung betrachtet, du kannst ja nicht nur Armut denken, du musst ja auch sozusagen irgendwie Postkolonialität und Rassismus bedenken und darin musst du wiederum Geschlecht bedenken und so weiter. So. Und du musst halt, also du kannst halt, es ist schwer, irgendwo eine Linie zu ziehen und zu sagen, das ist jetzt wirklich ein anderes Thema. So. Und also da merke ich auch irgendwie, ich bin einerseits froh, dass diese Komplexität den Menschen langsam, glaube ich, auch mehr und mehr gewahr wird. So. Dass es halt einfach, dass es halt mehr gibt als den eigenen Tellerrand und dass einfach wie innere Verbindungen quasi philosophisch, konzeptionell, aber auch irgendwie faktisch, realpolitisch funktionieren. Und andererseits aber auch dann wieder davon Abstand zu nehmen und zu sagen, ja, aber ich muss trotzdem irgendwie was, ich muss halt trotzdem irgendwie Prioritäten setzen in meinem eigenen Handeln. Ja.
Genau, und aber diese Komplexität ist natürlich auch, die dann, genau, viele so überfordert, dass dann, und da gibt's ja auch einen tollen Song auf deinem Album zum Thema Verschwörungstheorien, wo du, glaube ich, du hast sie alle abgedeckt. Song müssen wir jetzt eigentlich hören, ne? Warte mal.
Steht nicht auf der Liste.
Steht nicht auf der Liste, können wir aber trotzdem machen.
Gerne.
Ja. So, wir hören uns den mal an. Erzähl doch noch mal ein bisschen, wer alles an dem Album mitgearbeitet hat jetzt. Hüpfburg war das übrigens.
Genau.
Wo wir dann bei diesen Lebensthemen sind.
Genau, und aber auch bei hochgradig politischen Themen. Ne? Und das ist halt eben genau wieder die Verquickung. Ach, also, wer hat mitgearbeitet? Erstmal gibt es die zwei Features mit Grimmel 104 auf You Only Die Once und Charlotte Brandy von Me and My Drummer als meine stimmliche Bereicherung auf Who Cares. Genau, ansonsten, so der Löwenanteil der Produktion hat Lady One gemacht von B2.0, mit dem ich auch schon seit, keine Ahnung, 8 Jahren irgendwie oder so zusammenarbeite, der auch insgesamt immer federführend war an den letzten Platten. Und der hat aber jetzt so nochmal Unterstützung bekommen von Riffson von Großstadtgeflüster und Danger Dan von Antilopengang, die so ein Produktionstrio am Ende des Tages waren. Und alle haben halt unterschiedliche Skills. So Lady ist mehr so der sachliche Techniker und Ripston hat so das Potenzial zur Popsau, der weiß halt, wie sowas geht. Und Danger ist irgendwie, glaube ich, so der Kreativ-Chaot, der dann auch nochmal mit irgendeinem abgefahrenen Sample um die Ecke kommt und wo auch niemand dran gedacht hätte und so weiter. Und wir haben uns halt zu viert hingesetzt, wirklich jeden einzelnen Song besprochen. Und der eine hat dann hier noch an den Drums was gemacht, der nächste hatte da noch eine Idee für ein Instrument, der nächste ist an dem Arrangement nochmal gewesen und so weiter. Und dann waren die auch alle ganz uneitel und total, also es gab so schöne große kollektive Gefühle. Und die haben auch unheimlich schnell eine gemeinsame Sprache entwickelt für das, was da musikalisch passiert, was ja echt eine große Herausforderung ist. So alle, die Musik machen, wissen, dass es unheimlich schwer ist, sozusagen aus dem eigenen Kopf heraus brauchbare Informationen über das zu geben, was man jetzt meint mit...
Weil man über Musik redet.
Kannst du das ein bisschen trockener spielen?
Genau.
So,
ja. Kannst du die Snare blau machen?
Genau. Hä? Alle so, alle am Synästhesieren. Genau, und dann ist noch Mario Speeds drauf, der eben auch mein Live-Drummer ist und ein guter alter Freund, einer meiner ältesten Freunde, der hat die Beats zu Bilderbücherkonferenz und für immer gemacht.
Ganz schöne Menge. Hat sich da irgendwas in den letzten, ich meine, du bist jetzt wie lange, anderthalb Jahrzehnte so, ne? Bis jetzt so geht's schon ordentlich. Hat sich das so, was Produktion angeht und so, würdest du sagen, hat sich was geändert oder, weiß ich nicht, oder gehörst du zu den Leuten, ach, damals war das noch nicht so, wobei stimmt ja nicht, dass es nicht digital war oder so. Ist ja Quatsch. Aber, weiß ich nicht, du scheinst dich mit diesem Album sehr wohl zu fühlen.
Ja, sehr. Und ich habe doch echt nochmal eine andere Wertschätzung gelernt. Also sonst war es immer so, ja, ich kenne so ein paar Leute, die machen Beats und dann picke ich was, schreibe ich drauf, nehme ich auf, irgendjemand bügelt drüber, fertig ist die Maus so. Und das ist halt nicht mehr der Fall. Ich habe halt verstanden irgendwie, dass es irgendwie nicht so, also ich betrachte diese Leute nicht als Dienstleister oder die halt irgendwie E-Mucke machen und die, ja, dann nehme ich mir halt ein Beat. Ich finde es wichtig, die Leute anständig zu bezahlen. Ich finde es wichtig, anständig Credits zu geben und klar zu machen, so diesen Teil der Platte, da steht zwar mein Name vorne drauf und das ist mein Gesicht vorne drauf und ich bin diejenige irgendwie im Spotlight auf der Bühne so. Aber das wäre halt alles sehr, sehr roh und sehr, sehr wenig, wenn es irgendwie diese krasse Anreicherung nicht gäbe, ja. Zum Beispiel auch in Bezug auf das Artwork. So, es gibt so einen ganz wunderbaren Menschen in Bremen, Sönke Busch heißt der, der ist Autor und Künstler und malt. Und ich habe den irgendwie immer mal wieder, wenn ich in Bremen war, was ein guter Ort ist, wie ich finde, sind wir einander über den Weg gelaufen. Der hat sehr nette Sachen über meine Arbeit gesagt. Ich dachte mal so, was will der Typ? So, wieso findet er das jetzt gut? Warum sagt er das so? Und ich habe halt überhaupt nicht gepeilt, dass er das einfach wirklich so meint.
Dass er es einfach wirklich gut findet.
Und war total irritiert. Und dann sind wir aber nochmal irgendwie auf der Breminale letzten Sommer aneinander geraten, im besten Sinne. Und dann habe ich mich einfach getraut, ihn zu fragen, ob der das Artwork nicht machen will. Und er hat einfach wahnsinnig abgeliefert so. Und ich bin total geflasht und begeistert davon. Und man muss es sagen, ihr müsst jetzt einfach alle ins Internet gehen und den Blog von Sönke Busch auschecken und wahnsinnig begeistert sein von dem, was er so mit Kalligrafie und so macht. Das ist echt wirklich ganz groß.
Das ist auch ein schickes Cover, ja.
Also ich bin da sehr, sehr, ich habe da große Gefühle an der Stelle.
Schön. Und dann gibt's erschienen, ist es auf Buback, ne?
Genau.
Auch traditionell, auch ja, die mit deutschsprachigem Hip-Hop eigentlich auch viel zu tun hatten.
Ja, ja, das war so altes Beginnerzeug und so weiter. Und dann fand ich auch sehr schön, was die im vorletzten Jahr mit dem zugezogenen maskulinen Release gemacht haben. Das hat mir einfach gut gefallen. Und ich kenne Stefan Rath von so einem Podium und fand ihn einfach, das ist eine tolle Person. Und ich meine, mit dem zu arbeiten, das wäre es doch so. Und habe dann angefragt, ob die Lust haben, das zu machen. Und die haben gesagt, jopp. Und jetzt sitzen wir mittendrin. Cool. Und ich bin total happy da und finde das ganz, 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 ganz angenehme, schlaue, sympathische, empathische und trotzdem super professionelle Leute.
Naja, das ist ja nicht falsch, das zu sagen, weil man hat das ja oft. Entweder passiert einem doch oft. Entweder hast du wirklich so, triffst Profis und denkst, boah, die haben den Kram im Griff und so, was ja oft auch nicht stimmt, aber und denkst du, ja, aber irgendwie komme ich mit denen nicht klar. Oder du triffst Leute, die sind total nett und super und mit denen möchte ich arbeiten. Die haben aber nie Zeit oder nie Geld. Also, es gibt's wirklich oft. Und dass beides zusammentrifft, dass du Leute hast, die cool sind und aber wissen, echt professionell, genau, und die auch wissen, okay, so läuft das und da muss man irgendwie ran und hier muss man Promo und bla und so. Das ist schon selten, dass das alles zusammenkommt.
Insofern, deswegen schöne Grüße nach Hamburg.
Herzlichen Glückwunsch und sowieso nach Hamburg immer schöne Grüße. wir hören wieder einen Song, den du dir ausgesucht hast, Mickey Bianco, Blanco.
Und Cities Aviv.
Genau.
Motion in the Front.
SSRI. Habe ich auch noch keinen Song drüber gehört, so.
Ja, das ist mir auch selber neu gewesen und mich daran zu wagen, irgendwie uns so einen psychiatriekritischen Song zu schreiben, das ist ja auch, birgt ja auch Gefahren irgendwie, weil es gibt ja Leute, die da einfach auch gute Erfahrungen machen, so, und sagen, okay, es gab diesen Moment, wo ich irgendwie da in so einer Klinik in Behandlung war und ich kann auch gut mit meiner Medikamentierung leben. Aber ich glaube, dass auch ziemlich viel Scheiße passiert. Also ich habe Leute kennengelernt, die irgendwie, keine Ahnung, in 5 Jahren 4 Klinikaufenthalte hatten und jedes Mal eine andere Diagnose und jedes Mal anders medikamentiert wurden und jedes Mal irgendwie krasse irgendwie Effekte auf ihr Leben verspürt haben, weil so Psychopharmaka gehen nicht so einfach ohne weiteres an dir vorbei, ja, wenn du die einfach über einen bestimmten Zeitraum einnimmst. Und ich glaube, dass auch da so Alltagszwänge und Sachzwänge und auch so ökonomische Zwänge krass viel Scheiße machen. So, und du hast halt dieses, es gibt halt nicht dieses, du bist krank oder dir geht es gut, sondern du bist krank oder du bist arbeitsfähig. Ja? Mhm. Und die Frage, wie lange zum Beispiel so eine Therapie oder eine Kur oder so laufen darf, ist natürlich auch eine Frage von ökonomischer Sortierung. So. Und irgendwann sagt die Krankenkasse, wir zahlen das nicht mehr. So. Sie müssen jetzt in ihren Beruf zurück und ansonsten wird ihnen halt die Kohle gestrichen. Und wenn du aber noch nicht so weit bist und so weiter. Ja? Also ich finde das total unterbeleuchtet, weil ich einfach viele Leute, ich kenne wirklich viele Leute, die Bedarf hätten oder Bedarf irgendwie angemeldet haben und irgendwie sich einfach auch mit ihren psychosozialen Schräglagen befassen, so. Aber auch insgesamt die Kategorisierung, was ist eine Schizophrenie, so, was ist eine bipolare Störung, ja, was ist eine Depression, ist das Burnout oder ist das eine Depression? Und ich glaube, dass das mehr Leute betrifft und angeht, als irgendwie es darüber gesprochen wird.
Das glaube ich auch. Es ist trotzdem natürlich irre schwer, darüber einen Song zu schreiben. Also, dass es gelingt, haben wir ja gerade gehört. Aber es gibt so viele Themen, wo es vielleicht eigentlich drum geht. Aber wenn man dann, das finde ich bei dir immer wieder faszinierend, dass man dann genau Krankenkassen, Psychopharmaka, ist ja jetzt nicht so das Thema, wo man sagt, hey, schreiben Sie einen Popsong. dann nehmen wir das Thema Krankenkassen. naja, aber das ist ja, du wagst dich ja da schon immer so auf Terrasse, wo ich so denke, Mann, ey, echt Wahnsinn. Und kriegst das dann auch hin und trotzdem fasziniert mich. Sitzt du dann da und sagst, ich muss darüber schreiben? Ist das so ein Drang oder sagst du eher, was gibt's denn noch für wichtige Themen, über die man mal schreiben könnte? Also kommt, ist das eher so Bauch oder Kopf, wenn du über so Themen gehst?
Also es ist tatsächlich einfach eine Notwendigkeit, es fühlt sich für mich notwendig an. Es reift in mir und ich versuch's dann, ja. Und wie das wird scheiße oder es klappt. Und ich finde das wichtig, also weil das ist halt mein zentrales Medium, weißt du, und ich will, dass darüber gesprochen wird. Mhm. Was bleibt mir übrig so? Ich versuch's halt anzustoßen. Und irgendwie jetzt den 12-milliardsten Love-Song machen, wäre auch eine Variante, ist auch schick, aber irgendwie, das sind Dinge, die mich umtreiben und ich schaffe mir auch selber meine Anlässe, darüber zu sprechen, so, weil es Themen sind, die mir wichtig sind und dann versuche ich es.
Und dann kannst du ja in Interviews zum Beispiel, kann man es dann auch nochmal thematisieren.
So,
und das ist ja
richtig.
Und außerdem ist Hip-Hop ja auch eine Nachrichtenplattform immer gewesen, irgendwie, ob man das jetzt Conscious Rap oder wie auch immer nennt oder so. Insofern ist das eigentlich nur logisch, wenn wir ehrlich sind. Eigentlich komisch, dass es so wenig andere machen.
Genau, na toll.
Na, siehste. Naja, was ist los mit euch? Aber da können wir ja auch noch mal kurz drüber reden, so deine eigene Position in dieser ganzen wilden und sehr, sehr unterschiedlichen Hip-Hop-Szenerie in Deutschland irgendwie. Es gibt ja immer noch nicht genug weibliche Hip-Hop-Künstlerinnen, finde ich. So ein bisschen, was sagst du so zu dem Kram, so Sixten und so? Was gibt's noch? Oder wollen wir Musik spielen?
Ich möchte eine Empfehlung aussprechen. Und zwar, das ist eine Plattform, die heißt noboysbutrap.org. Das ist so ein Online-Archiv für weibliche Stimmen, internationale weibliche Stimmen im Hip-Hop, also sowohl deutschsprachig als auch irgendwie englischsprachig, spanisch und so weiter. Die Seite betreibt eine Freundin von mir und die hat einfach wirklich sich krass reingelesen, die kennt sich so krass aus, die hat Hip-Hop-Knowledge, so, das kann ich euch sagen. Und schreibt halt die Diskografien der Frauen auf, verlinkt irgendwie zentrale Interviews und Videos, schreibt kleine Porträts zu denen, so, und das ist wirklich ein Füllhorn an guten Nachrichten, so. Deswegen jetzt so einzelne rauszugreifen oder zu diskutieren oder auch irgendwie Leute, die so kontrovers sind, so, so kann man davon ausgehen, dass ich Probleme mit Sixten habe, weißt du, also so irgendwie inhaltlich. Ich freue mich natürlich trotzdem, dass die da sind. Jede Frau hat ihre Berechtigung, so jeder Artist hat seine Berechtigung. Was dann inhaltlich bei rumkommt, ist nochmal eine andere Frage. Und da muss ich halt auch nicht zustimmen und ich werde halt meine Kritik formulieren. Wenn ich jetzt noch eine andere empfehlen müsste, dann wäre das TJ, die auch, glaube ich, auf der Tracklist steht, oder? Ich müsste eigentlich, genau, die, mit der ich auf Tour gehen werde. Das, die ist auf jeden Fall auch jemand, der ich das Allerbeste wünsche. Und ich denke, jeder Hip-Hop-affine Mensch im deutschsprachigen Raum sollte ihre Musik kennen.
Dann hören wir doch TJ, oder?
Mhm.
Ja, sehr gut. Haben wir vorhin schon erwähnt, eine weitere Kollaboration auf deinem Album Mortem und Make-up. Hier mit Charlotte Brandy. Mhm. Ich habe eine Karte. Charlotte Brandy.
Charlotte Brandy, ne? Charlotte Brandy von Me and My Drummer.
Me and My Drummer, Charlotte Brandy. Funktioniert international. Who Cares heißt der Song vom neuen Album von Zuki, dass ihr...
Ab dem 17.3.
Ab dem 17.3. Stream kaufen. Genießen, runterladen könnt, genießen
kritisieren,
könnt.
Diskutieren.
Genau.
Also einverleiben.
Und ihr könnt euch dann das alles auch live angucken. Ihr geht auf eine ziemlich ausgedehnte Tour, ne?
Ja.
Ich habe die Daten auch hier, die lesen wir jetzt nicht alle einzeln vor, aber es ist schon irgendwie ganz schön ordentlich. Ich will aber gerade mal gucken, was ist denn. Berlin ist sowieso ausverkauft.
Aber es gibt noch, also es gibt noch zusätzliche Konzerte.
Echt?
Anfang Juni gibt es am 10. und eventuell auch am 9. Juni noch Konzerte. Also vor allen Dingen am 10.
erstmal. Okay, also haltet einfach die Augen offen, guckt auf Sukis Website. Und
wir sind ab 20.04. unterwegs, bis eben Mitte Juni und dann im Herbst nochmal die restlichen im August, im Oktober oder so. Aber es gibt, genau, es gibt viel zu spielen. Ich habe total Bock, ich habe so Bock. Und ich habe auch ein schönes Bühnenbild. Ich weiß auch schon, was ich anziehen will. Was ziehe ich denn an? Ich gehe auf Tour, was ziehe ich denn an?
Der muss ja jeden Abend neu überlegen, oder?
Ja, so, also es gibt so ein paar Standards, dann so ein paar Pieces, die dann, aber ja, ich mache mir darüber sehr gerne Gedanken.
Das ist eine sehr persönliche Frage, aber schwitzt du bei so einer Show viel?
Also ja, natürlich.
Ja, aber
ich bewege mich auch viel. Ich bin ja auch, ich habe ja nicht den Luxus eines Backups oder so. Ich muss ja sozusagen, DJ und
Drums. Show machen.
DJ und Drums haben ja ihre festen Plätze, ja. Die schwitzen auch. Und ich muss das Ding ja füllen. Ich bin ja ein kleiner Mensch, so, ich bin ja nur 1,63.
Bist du nicht.
Und wenn ich dann, ich kann ja so ein Quadratmeter MCing ist nicht das Beste von der Welt. Das heißt, ich muss da schon irgendwie, und die Show geht anderthalb Stunden, also es ist schon was zu tun. Ja.
Aber deswegen meine Frage, das ist ja immer so ein bisschen das Schwierige auf Tour, oder? Weil man dann in diesen kalten Backstage-Räumen ist und dann hat man diese durchgeschwitzten Klamotten, die man auszieht, versucht man irgendwie zu trocknen und so. Ihr wollt manchmal gar nicht wissen, was da auf der Bühne wirklich...
Hinter der Bühne
noch viel schlimmer. Aber ich denke das ganz oft so bei Leuten, die mit wirklich so, die dann halt auch so viel mehr noch mit Kostümen und weiß ich nicht und mehrere Wechsel und so. Was für ein Aufwand, das Zeug mitzuschleppen, zu trocknen, zu waschen und so innerhalb von einem Tag immer, wenn man eigentlich im Bus sitzt.
Ja, aber es ist, ich werde darüber mich nicht beschweren. Die Leute vor der Bühne schwitzen ja genauso.
Ja, aber die müssen am nächsten Tag nicht die gleichen Klamotten anziehen.
Nee, es gibt schon, es ist nicht schon das eine Kostümchen. Aber ich habe sehr viel Kleidung. Ich liebe Klamotten. Ich bin da echt so ein Girly Girl. Ich finde das toll. Ich liebe Mode und ich mag Textilien. Ich mag
Klamotten auch.
Und
bin ich da auch Girly Girl.
Deswegen, es gibt ja hervorragend. Das ist ja noch eine Gemeinsamkeit. Deswegen, es gibt genügend. Ich habe eher Schwierigkeiten, mich zu entscheiden, was ich denn eigentlich anziehen will, weil es so viele Optionen gibt.
Und so wenig Schränke. Wo wir wieder beim Schrank sind. Ach, egal, komm. Jetzt, bevor es total albern wird, entlasse ich dich jetzt aus dieser Sendung. Bedanke mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, vor der Tour noch herzukommen. Viel Erfolg und Spaß mit diesem Album und der Tour.
Dankeschön.
Und beim nächsten Mal sehr gerne wieder. Und zum Abschluss noch ein Song, den du dir gewünscht hast, nämlich Elton John und RuPaul zusammen mit Don't Go Breaking My Heart. Dank dir.
Danke auch.
Tschüss.